Willkommen zum Red Podcast, dem Sensoranalyse- und Schreibpodcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
Hallo Leute, hallo Welt da draußen.
Und mit Martin. Hallo Martin.
Hallo Sönke, hallo Jürgen.
Martin, hat dich Jürgen gezwungen, mit oder ohne Waffe?
Nö, hat er nicht. Aber ich war ja mit Jürgen zusammen im Kinofilm, über den es ja heute geht, und in Dune. Und das war schon so eine Tradition, wir waren schon im ersten Teil. Als solches bin ich natürlich gerne hier.
Ich finde es schön, dass du einen Moment gezögert hast mit der Antwort.
Ja, was soll man da sagen, ja?
Also. Also, damit. Jürgen wollte ja nicht mit mir gehen, weil er wohnt ein bisschen weiter weg. Ich war in Part 1 und Part 2 in einer Matinee, in OV, in einem kleinen Kino.
Ja, aber das war auch einer der Gründe. Also 6 Stunden im Kino sitzen, das ist halt schon ein Overkill. Okay, manchmal, wenn Fantasy Filmfest ist, mache ich das auch. Da gucke ich mir halt auch 3 Filme hintereinander an. Aber zwischendrin habe ich wenigstens eine kleine Snackpause. Und das wäre mir dann doch zu viel geworden. Und ich muss zugeben, in Originalfassung, ich glaube, es wäre mir ein bisschen zu schwer. Ich habe mir den ersten Teil in Vorbereitung nochmal auf einem der einschlägigen Streamingportale angeguckt, für die wir extra keine Werbung machen, weil wir nichts dafür kriegen. Aber Teil 1 ist ja im Moment überall, also fast überall, so auf Streamingdiensten zu sehen. Und dann habe ich mal zwischendrin auf die englische Tonspur umgeschaltet und dachte mir so, boah, nee, dann hätte ich die Hälfte des Dialogs wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Ich hätte zwar der Handlung folgen können, aber viele Sachen wären mir einfach flöten gegangen, weil da ja so im Hintergrund geraunt und geflüstert wird und so weiter und mit verzerrten Stimmen gesprochen. Und das, ja, das hätte mich ein bisschen überfordert vom Verständnis her. Aber gut, auf Deutsch war es auch super, Martin, oder?
Auf Deutsch war es super. Ich schaue auch am liebsten Science-Fiction-Filme komischerweise auf Deutsch, eher Animes auf Englisch. Und ja, also es war ein gutes Event, auch wenn gleich natürlich Film 1 etwas besser war, fand ich. Ich sollte übrigens vorausschicken für die weitere Diskussion, die Bücher habe ich leider jetzt nicht gelesen, aber ich habe dafür die Filme alle gesehen, also auch die 2000er-Version, die vielleicht nicht alle kennen, und die 1984er-Version. Und ja, es war insgesamt aber ein gutes Erlebnis jetzt am Samstag. Ja, kann man empfehlen, den Film, denke ich. Vielleicht mit ein paar Abstrichen, aber darüber reden wir ja heute.
Ja, aber das genau deshalb finde ich das interessant, dich dabei zu haben, denn ich muss halt zugeben, schon beim ersten Teil war meine Wahrnehmung halt extrem vorgeprägt dadurch, dass ich halt auch gerade frisch in der Lektüre drin war, die ich mir nochmal durchgelesen hatte. Und dann halt mit ganz kritischem Blick da reingegangen bin und gedacht habe, boah, wie wurde das geschafft, diese anspruchsvolle Literaturvorlage entsprechend würdigend zu verfilmen, war halt total beeindruckt. Und ich wusste halt, dass der zweite Teil mir vom Plot her wahrscheinlich auch nicht gefallen würde, weil ich nach meinem Empfinden halt sage, dass das Buch in der zweiten Hälfte abstürzt. Einfach von der Story her. Und da stehe ich halt auch zu. Sönke sieht das anders.
Ja. Also Meisterwerk. Im einen Wort, ich fände es sehr gut. Ich habe das Gefühl, und ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, dass Dinge, an die ich mich nicht im Buch dran erinnere, die im Film vorkommen, aber wahrscheinlich auch im Buch drin vorkommen, weil sie mir im Film einfach einprägsamer sind als im Buch. Ich werde in ein paar Jahren, es wird ja, und das ist kein Spoiler, der erste Teil und der zweite Teil enden jetzt nicht auf einen Cliffhanger, aber sie enden und die Geschichte ist nicht fertig. Und Dune hat ja, weiß nicht, 26, 27 Teile, oder Bücher insgesamt, davon gehören zur Hauptstory 7 Bücher. Und Frank Herbert hat, oder 7 oder 8 Bücher. Und Frank Herbert hat 6, glaube ich, geschrieben. Und man könnte, ich habe immer gedacht, die erste Hauptstory endet mit dem Gottkönig, dem Gottkaiser. Aber Denis Villeneuve meint wohl, dass nach den ersten 2 Büchern ein guter Abschluss wäre, also nach Dune und Messiah. Und ich hoffe, dass danach Messiah einen Abschluss findet, der uns dann nicht hoffen lässt auf die Kinder, auf Children of Dune. Das wäre dann, also die ersten Bücher sind Dune, Messiah, Children und dann kommt der Gottkaiser, genau.
Ja, genau, also ich habe mir nämlich tatsächlich auch nochmal jetzt in der Druckbetankung, wir werden das in die Shownotes packen, also es war so, als Martin und ich am Samstag aus dem Kino rauskamen, dann haben wir uns hier in unserer Podcaster-Runde mal so umgehört, wer mag denn mitmachen. Damals haben wir den ersten Teil natürlich auch hier besprochen mit großer Begeisterung. Und diesmal war es halt leider so, dass viele gesagt haben, ja, den gucke ich erst nächstes Wochenende. Und dann hatten die Leute auch keine Zeit. Deshalb dachte ich mir, oh, schade, dass wir gewartet haben. Mhm. Also wir sind jetzt ein paar Tage später dran und in den letzten Tagen ist tatsächlich in der Netzwelt sehr viel passiert. Als ich am Samstag aus dem Kino rauskam, habe ich halt abends mal geguckt, da gab es gerade mal 2 Rezi-Videos zu Dune zu finden und jetzt ist das halt wirklich explodiert in den letzten Tagen. Jetzt gibt es unglaublich viel Material dazu und natürlich auch immer so Reviews und Summaries und sonst was. Und ich habe was gefunden, eine ganz schöne Druckbetankung, die die ersten 6 Wüstenplanet-Bücher hintereinander dir mal so in einer Viertelstunde vorreferieren. Und das wird ja, boah, das wird ja so krude und das wird ja so verschwurbelt und ich dachte mir, ach du liebe Zeit, oh, bitte, bitte nicht, ne? Wenn man das alles verfilmen wird, das wird irgendwann so schräg, ich glaube nicht, dass das ein Massenpublikum ertragen könnte.
Also kann das
irgendwo
sein,
sollte man da vorzeitig
Star Wars.
Doch, ich finde, man sollte vorzeitig abspringen.
Aber kann ja, das sein, hat das, sich ja, ja, dass was? Das viele Leute gar nicht mitgekriegt haben? Also mir ist irgendwie, an mir ist es fast vorbeigegangen, dass der zweite Teil jetzt dann rauskam, bis du es mir gesagt hattest. Vielleicht war diesmal die
Der hat Mords-Einspielergebnisse, wirklich.
Ja, der hat Mords-Einspielergebnisse.
Ja, ja, aber vielleicht war die, weil du gesagt hast, es hat so lange gedauert, bis die Kritiker kamen, vielleicht war diesmal die Filmvorwerbung nicht so geil. Ich glaube, der erste war ein bisschen größer, oder?
Also ist es jetzt generell so, dass Kinobesuche sind schon rückläufig seit so 10, 15 Jahren und Corona hat ein extremes Tal reingehauen und aus diesem Tal sind wir noch nicht wirklich raus. Und die Einspielergebnisse von Dune Part 2 ist der 7. oder 8. beste Start von diesem Startfenster. Also die Amerikaner vergleichen immer die Startfenster und ist auf jeden Fall in den Top 10. Und dann hat man auch gesagt, man muss das auch sagen, das ist ganz, ganz wichtig, das ist jetzt nicht nur ein gutes Ergebnis für diesen Startzeitpunkt, sondern es ist seit Barbenheimer auch der erste gute Film oder der erste gute...
Barbenheimer.
Barbenheimer, weil Barbie und Oppenheimer genau zusammen, also Barbenheimer,
ja, ja,
ja. Das war das letzte Ding, was Leute ins Kino gezogen hat, so richtig. Und vor allen Dingen dieses gesamte Jahr bis jetzt war Flaute. Nichts dieses Jahr. Jeder Film hat unterperformt, aber extrem unterperformt dieses Jahr. Also ganz grausam. Wir haben auch so schon, ich glaube, so Rezensionen haben gesagt, du kannst dir gar nicht ausdenken. Eigentlich ist jeder Film, den du jetzt rezensierst, ist der schlechteste Film des Jahres. Und dann kommt Madame Web und so weiter. Also es wird immer schlechter. Und alle haben gehungert auf Dune Part 2, weil man wusste, dass das wird in Ordnung werden, das wird gut sein. Die Frage ist, wie gut es dann geworden ist vom Einspielergebnis her mit 80 Millionen Startwochenende, ist es fantastisch. Man muss auch immer sagen, diese ganzen Zahlen sind ja nicht inflationsbereinigt. Wenn wir die inflationsbereinigt haben würden, hätte sowas wie Im Winde verweht halt 6 oder 8 Milliarden und hat natürlich dann keine Chance gegen irgendwas Neues, das rauskommt. Aber ja, es ist definitiv eine hohe Chance, dass er das Geld kriegt für Messiah. Und ich, wie gesagt, ich erinnere mich nicht hundertprozentig, aber ich hatte das Gefühl, dass alles, was ich in dem Film sehe, kommt auch im Buch vor, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann, das gelesen zu haben.
Ich weiß,
eine Frage. Es sind garantiert ein paar Sachen geändert worden, aber ich habe es halt auch nicht mehr gecheckt. Und ich würde lass mich einen Satz noch dazu sagen. Das ist zum ersten Mal, weil ich bin ja immer das Buch ist besser. Hier bin ich nicht sicher.
Doch, okay, da gebe ich dir recht, es ist besser als das Buch, viel besser.
Ich habe eine Frage an euch. Ja. An euch Buchexperten, sag mal, was ist eigentlich mit der Raumfahrergilde? Die habe ich in den Filmen gesehen, aber irgendwie habe ich die übersehen? Also irgendwo war die Raumfahrergilde.
Im ersten Teil, als der Botschafter auf den Film kommt, da waren die mit den Helmen, mit den orange-goldenen Visieren, das sind Navigatoren.
Ja, was ich sagen will, aber in der 2000er Filmversion zum Beispiel trägt die Raumfahrergilde einen echt großen, also die beraten sich sehr oft. Du hast auch Redeauftritte, immer wenn der Kaiser und sowas dabei ist.
Sie kommen eigentlich entweder, ich glaube, sie kommen in Children vor. Also sie kommen wirklich vorher nicht vor. Sie kommen nicht. Ah, okay. Sie kommen nicht vor. Es gibt dann einen Navigator und der müsste. Weiß nicht, ob der in Children vorkommt oder in Messiah, aber der erste Navigator, der als Person vorkommt oder auch erwähnt wird, außer von dieser Erklärung, dass du das Spice brauchst, damit die Navigatoren durch den Weltraum reisen können. Das ist die ganze Erwähnung von Navigatoren in den ersten Büchern, in den ersten 2 Büchern. Und entweder in Messiah oder in Children kommt dann der erste Navigator vor, der versucht, Paul zu töten. Ein Komplott zusammen mit dem Bene Gesserit, glaube ich, und mit noch wen anders im Hintergrund dann vorbereitet. Und der Tleilaxu. Und davor kommen sie einfach nicht vor. Das ist keine handelnde Person.
Okay, schade eigentlich. Weil die haben den 2000er-Film eingebaut. Die haben echt zum Stimmung beigetragen. Neben den Hexen war das nochmal so ein Element,
ja,
auch wenn es jetzt im Buch vielleicht nicht vorgesehen ist.
Ja, das ist eine der Kritiken. Das ist eine der Kritiken, wo halt Änderungen und kreative Freiheiten jetzt bei der Verfilmung im Vergleich zur Romanvorlage genommen wurden. Auch wenn es jetzt im Roman nicht drin war, ist es unter Umständen manchmal hilfreich, dass man Szenen mit aufnimmt. Er hat sich ja sowieso nicht komplett an die Reihenfolge des Plots gehalten, dass Fate Router zum Beispiel jetzt erst im zweiten Film vorkommt, obwohl der eigentlich schon früher einen Auftritt hat. Also der ist eigentlich schon früher auf dem Planeten und den hat er sich einfach für den zweiten Teil vorbehalten. Das ist auch in Ordnung. Aber was zum Beispiel kritisiert wird, dass in dieser 2000er Dune-Filmreihe mehr Worldbuilding betrieben wird im Sinne von, dass ja Dune ein strategischer Planet ist für alle großen Herzogshäuser. Und der zweite Teil endet jetzt halt damit, dass er quasi den Thron des Imperators an sich reißt und da auch gleichzeitig den ganzen Herzogshäusern den Krieg erklärt. Und das hat man eben über die gesamten zwei Filme gar nicht mitgekriegt, dass die überhaupt existieren. Die werden halt nur erwähnt.
Damit fehlt das Space-Opera-Element, oder?
Genau, das ist im zweiten Teil, das ist in dieser 2000er-Filmreihe, da gibt's eine extra Szene mit so einem Bankett, wo man halt auch mal sieht, dass das alles so quasi verflochten ist und dass es natürlich auch weit umspannende wirtschaftliche Interessen gibt und so weiter. Und das ist halt runtergefallen.
Hm? Diese Szene gibt es im Buch auch, aber es ist halt niemand vom, außer Fenric. Also wie gesagt, sie haben die Szenen mit Lady Fenric, beziehungsweise im Buch ist es eine Lady Fenric und ihr Ehemann Fenric. Und die kommen, glaube ich, die sind an dem Bankett da, aber ansonsten ist niemand off-world da. Und auch bei den Fenric ist es ja nicht klar, welchem Haus sie angehören, weil die Häuser wurden ja eigentlich erst für das Spiel hinzugefügt, für Dune 2. Denn in den Büchern kommen, ich glaube namentlich, halt noch die Tleilaxu vor und das war's. Das sind dann die drei Häuser, die vier Häuser, die vorkommen: Corino, Harkonnen, Atreides und Tleilaxu. Und es gibt natürlich viel, viel mehr. Es gibt über 100 große Häuser, aber die kommen alle nicht vor.
Aber es ist doch ein Jammer. Also ich meine, wenn du mal anschaust, ist es ein anderes Genre, aber Game of Thrones oder so, das lebt ja damit, dass es so ein bisschen eine Welt aufbaut, ja, und auch eine gewisse Komplexität reinbringt. Also gerade jetzt sage ich mal jetzt für jetzt nicht so Kinder, die da reingehen, sondern eher für Leute wie uns, die auch so ein bisschen Story haben, hätte man da vielleicht noch mehr machen können, auch wenn das natürlich jetzt nur ein kleiner Punkt ist, aber...
Ist halt die Frage, bei wem du dich jetzt da beschwerst. Ich finde, er hätte sich da wahrscheinlich... Also meiner Meinung nach hält er sich sehr strikt ans Buch. Und ändert eigentlich an dem Plot maximal etwas in der Dramaturgie, aber ändert halt sonst nichts. Ich muss euch beiden recht geben, weiß, dass er, wenn er in den Süden geht, dass da Haufen Tote folgen werden. Das hat er in den Büchern auch. In den Büchern kommt das auch vor, aber ich fand das in dem Film viel, viel stärker. Mir gefiel aber diese ganze Szene mit dieses CGI-Kram, dass er dann seine Mutter sieht oder irgendwen dann sieht und einen Haufen Tote. Das fand ich nicht so stark. Da hätte man mehr sehen können. Also da hätte man das auch stärker machen können. Da hätte man auch da wenigstens die Häuser oder wenigstens so eine Weltraumansicht, ja, wie von Dune es weggeht und alles voller Blut wird oder so irgendwas, was Jodorowsky sich hätte ausdenken können. Irgendwas in der Art, um zu zeigen, wie wirklich schlimm es ist. Weil am Anfang von, Spoiler, für die Bücher nicht gelesen haben, am Anfang von Messiah, in den ersten 20 Seiten oder so wird uns gesagt, dass eine wirklich große Menge an Menschen gestorben sind. Trillionen oder mehrere Billionen oder was auch immer. Also wirklich viele, viele Leute werden in diesem Krieg sterben.
Genau, und da sieht man im Film halt nur so eine Art Wüstenansicht. Es erinnert ein bisschen an Blade Runner 2049. Den hat Villeneuve ja auch gemacht. Also man sieht über so eine dunstig orangene Ebene und da sieht man halt irgendwie so, das sieht aus wie so verbrannte Überreste von Leichen und diese Einstellung, die sieht man zwei, dreimal im Film, ne? Ja. So eine Vision, dann sieht man halt so eine weibliche Silhouette und irgendwann reimt man sich halt zusammen, dass das wohl seine Mutter sein soll. Anfangs ist man sich da nicht so sicher, ne? Und das ist halt eine der Visionen, die er hat, aber naja, das spiegelt halt für mich nicht so einen unfassbaren Genozid wieder, sondern denkt man sich, okay, ja, da ist halt jetzt irgendwie so ein Leichenfeld, das hätte auch auf Dune selbst sein können. Mhm.
Also ihr habt beide recht, und das hat Martin auch gesagt, ihr habt beide recht, dass man einfach von den Häusern nichts sieht. So, es gibt eine Enzyklopädie zu Dune, ein sehr wertvolles Werk, wenn man sich's mal in der Hand hat und man kann im Internet einen Scan finden oder so. Das ist so ein Pulp-Heft, das hat irgendwer gemacht, aufgrund von Frank Herbert hat einfach die Rechte rausgegeben, dass darf jemand so ein Ding machen und da gibt's dann halt eine Seite mit Wappen, die auch total scheiße aussehen und da kommen halt, glaube ich, die Orders her. Da kamen dann die Orders her, die Orders kommen im Spiel vor und ansonsten gibt es wirklich nichts viel über die anderen Häuser zu sagen. In den Büchern fand ich das auch nicht so dramatisch. Ich finde, es im Film fehlt es. Ich fand fantastisch, wie dieses Schlachtschiff der Harkonnen aussah, das auf dem Planeten den Siege Tabri zerstört hat oder versucht hat. Weißt du, und das fehlt mir halt. Man hat die runde Kugel des Imperators gesehen. Man hat diese kastenförmigen Kriegsschiffe der Atreides gesehen. Und man hat dieses Schlachtschiff der Harkonnen gesehen. Wieso nicht so eine Flotte im Weltraum zeigen mit diesen verschiedenen Schiffen?
Ja. Genau, es wird ja erwähnt, dass die kommen, dass sie auch zu Dune zum Planeten gekommen sind. Ne? Und ja, das wird halt nur erwähnt, aber du siehst sie halt nicht.
Ich fand an der Stelle auch vielleicht noch was Positives, weil wir jetzt sehr auf Negative. Ich möchte auch sagen, dass mir auch im Vergleich zu den vorherigen Filmen gerade diese Carry-All- und Harvester-Szenen extrem gut gefallen haben.
Ja,
also, die sind auch wirklich, es ist sehr viel Action
war
drin.
Einfach. Das war nicht nur die Action, auch, weißt du, hast so ein bisschen die Mechanik gesehen, da geht's auch mal drunter und sowas. Das ist auch vielleicht technisch in den alten Dingern nicht möglich gewesen, aber das war großes Kino, genauso wie ich die Sadoka in der Darstellung, also diese Soldaten des Imperators, einfach stark fand. Das Einzige, was mich von der Darstellung ein bisschen da enttäuscht hat, muss ich jetzt an der Stelle sagen, waren die Fremen Ninja Turtles. Also irgendwie haben die Rüstung im ersten Teil sieht man ja diese goldenen Rüstungen, ja? Irgendwie hat das anscheinend im Auditorium wahrscheinlich nicht gefallen, aber schau dir doch mal jetzt die Rüstung an, da wenn sie den Palast verteidigen, das sind Ninja Turtles. Es sind
ja,
Ninja Turtles.
Ja.
Was soll das?
Weißt du?
Was soll das?
Wenn ich zwei Arten von schlecht habe, nehme ich Ninja Turtles. Also ich fand die besser als die hässliche CGI-Goldrüstung, aber verstehe, ja, ist auch beides. Also einmal, ich, für alle, die mich nicht kennen, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, ja, das Buch ist immer besser. Hier bin ich mir nicht sicher. Und das ist das Buch, warum ich diesen Podcast angefangen habe. Also ich finde den Film wirklich gut. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Ich werde sie nicht in allen drei in einem Ding zugucken. Es war bei zwei Stück schon eine Zumutung.
Ja, schön, dass du es einsiehst.
Ja, aber es ist einfach zu lang. Geil. Ja.
Okay, warum aber der Film tatsächlich besser ist als die Literaturvorlage, kann ich ganz einfach begründen. Sönke erinnert sich da vielleicht nicht so genau. Es wurde halt, das muss halt immer gemacht werden, wenn man eine Literaturvorlage filmisch umsetzt, wurde da halt irgendwo der Rotstift und die Schere angesetzt und es wurden halt Sachen zurecht gekürzt. Und was mich bei dem Roman so sehr stört, ist, dass die Narration einfach in der zweiten Buchhälfte regelrecht umkippt. Es geht in der ersten Hälfte halt darum, dass eine Familie umsiedelt auf einen Planeten, der halt völlig fremd ist zu dem, wo jetzt Paul, die Hauptfigur, aufgewachsen ist. Also er ist von einem wasserreichen Planeten, kommt er zu einem kargen Wüstenplaneten, er lernt eine ganz andere Kultur kennen und dann kriegt er auch noch zu hören, dass irgendwie große Erwartungen ihm entgegengebracht werden, weil irgendein Mythos installiert wurde, seinetwegen, von dem er gar nichts weiß. Und dann gibt's halt diesen Putsch und diese Intrige und am Ende ist er halt ein Flüchtling, der mit Ach und Krach überlebt hat. Man nimmt sich zum Glück seiner an in der Wüste und so endet ja auch der erste Teil. Und das ist so ungefähr die erste Hälfte des Romans. Und dann schließt er sich halt den Fremen an, lernt deren Kultur und dann ändert sich aber die Narration im Roman extrem, weil es bis dahin mehr oder minder linear zusammenhängend erzählt ist, weil es keine großen Handlungssprünge gibt. Und dann im zweiten Teil des Romans springt die Erzählung immer über wirklich Lücken von mehreren Jahren. Denn auf einmal hat Paul ein Kind mit seiner Fremen-Freundin und dann zieht der Krieg sich eben noch etwas länger und dann eben kommt es auch zu diesem Showdown, wo er dann den Imperator entmachtet, den er schafft, auf den Planeten zu locken. Also viele wichtige Plotpoints sind in den Film übernommen worden, wie zum Beispiel seine Mutter trinkt erst das Wasser des Lebens und kriegt Visionen, er probiert das dann später auch und überlebt das fast nicht, ne? Also liegt dann auch erstmal im Koma. Dann, wie er schafft, eben alle davon zu überzeugen, dass er doch der Messias ist und dann natürlich quasi ein ganzes Heer unter sich vereint. All das ist
dazu
im Film drin.
Punkt. Tatsächlich mein Punkt. Also ich habe ja die Bücher nicht gelesen und das heißt, mir fehlt dieser Zusammenhang, aber ich sehe es dann halt auch anders, wie es vielleicht viele andere sehen. Ich glaube, die wenigsten Zuschauer dieses Films haben die Bücher gelesen, wenn man mal das amerikanische Publikum so anschaut. Also vereinfacht gesagt, Paul sagt erst, er will seinen Vater rächen, okay? Und auch zu Mutter und so, und sie müssen jetzt die Fremen auf ihre Seite ziehen. Dann sagt er aber zu den Fremen, hey, ich tue das für euch, weil ich bin überzeugt, nur die Fremen und ich tue es nur für die Fremen. Und am Ende, wenn er den Ring hochhält, heißt es dann wieder, ja, ich tue es als Rache für meinen Vater. Ja. Also die Figur des Paul ist auch in dem, zumindest in der, in des Film irgendwie eine sehr inkludente Handlung. Damit hatte ich ein Problem. Ja?
Ja, das ist jetzt, weil du nicht weißt, um was es dem eigentlich geht. Also in dem ersten Film, in der ersten Buch,
ja, die meisten Zuschauer wissen das ja auch nicht.
Gut, also die sehen aber das alle, ja die hier zugehört haben, verstehst sollten das wissen. Aber gut, um was ging es? Frank Herbert. Frank Herbert hat Science Fiction geschrieben, Space Opera. Ich habe Whipping Star von ihm auch gelesen, ist fantastisch. Ist, hat aber nichts, überhaupt nichts mit Dune zu tun. Dune ist ein sehr politisches Buch, da, in dem es, er wollte eigentlich in Kalifornien eine Dokumentation, ein Piece schreiben über Dunen, und daher Dune halt. Und worüber nachgedacht hat, ja, über Dünen, genau, worüber nachgedacht hat, ist die Situation von den Afghanen in Afghanistan, die erst von den Engländern, dann von den Russen, dann von den Amerikanern immer von einem beherrschten Herrschern zum nächsten Herrscher weitergereicht werden wurden und nie wirklich sich selbst haben regieren und befreien können, ja? Er hat zum Glück die Zukunft nicht gekannt, wie es damit weiterging, aber die Fremen sind so ein, sind die Afghanen. Der Spice ist das Opium und der Haschisch, den man da anbauen kann, den anbauen. Und die Russen sind die Harkonnen und die Engländer sind die Atreides, wie auch immer. Und was es ihm ging, ist zu zeigen, dass in starken Führern eine große Gefahr liegt. Und Stilgar ist ein großer Führer, sein Vater ist ein großer Führer, er ist ein großer Führer. Und in all diesen drei Männern liegt eine Gefahr. Und das kommt in den Büchern stärker raus und in dem Film. Und das ist nicht in den Büchern, sieht man mit Stilgar einen Folger, mit Chani einen Zweifler und mit Paul den Führer in der Mitte, der sich nicht sicher ist, was er tun soll. Und er verändert sich komplett über den gesamten Film, die Handlung vom ersten und dem zweiten Teil. Und er wird sich auch weiter ändern in Messiah, weil Messiah schließt Pauls Geschichte ab. Und das macht auch Sinn. Und ich hoffe, dass sie nicht nur sein erstes Kind, das ich komplett vergessen habe, Jürgen, du hast vollkommen recht, weil es auch nicht wichtig ist, ja, und auch die, er hat noch zwei zweite Kinder in dem Buch Children, von dem auch eins man komplett vergessen kann, weil es auch einfach nicht wichtig ist, genau wie auch seine Schwester, seine ungeborene Schwester, kann man auch lassen, weil für die wirklich große Geschichte spielt sie keine Rolle, außer dass sie
Schade. Die 2000er-Version hat die kleine Schwester quasi noch dargestellt. Und das war, ehrlich gesagt, bei der 2000er-Version eine der richtig geilen Sachen.
Also
die war richtig, richtig geil. Die hat auch, also die haben sie da auch gegen den Imperator quasi gestellt. Und die hat eigentlich da dann auch den Baron abgestochen.
Ja, weil sie es im ersten Buch gemacht hat. Also beziehungsweise macht es auch im Buch. Sie macht es im Buch
und auf den
ersten
Film.
Schade, genau, in der Literaturvorlage ist das so. Hm?
Ja. Ja,
und es ist halt da jetzt gerade... Ja, okay, ihr habt mich da jetzt gerade unterbrochen. Hm? Ja, ihr habt mich gerade unterbrochen. Und insofern macht das der Film wirklich super. Hm? Also ich bin auch wie Martin aus dem Kino rausgekommen und dachte mir, der erste Teil hat mir besser gefallen, aber weniger geht es mir um das Handwerk des Films als einfach um die Story. Denn Villeneuve hat sich einfach an die Story gehalten und am Ende des zweiten Teils ist man einfach zur Einsicht gekommen. Ich drücke jetzt mal knackig aus, ne? Paul ist ein opportunistischer Arsch. Der hat alle manipuliert und er sticht dann, auch wenn er natürlich Grund hat, Rache zu nehmen, also er sticht den Vlad Harkonnen dann einfach ab wie so ein Schwein auf der Treppe und sagt auch, du stirbst wie ein Tier. Also er ist unfassbar kaltblütig. Und dass er dann sagt so, Imperator, ich heirate jetzt deine Tochter, da kann sich natürlich seine Chani gar nichts mehr von kaufen. Die zieht dann auch beleidigt ab. In der Literaturvorlage ist es halt ein bisschen anders. Da sind die eigentlich schon lange ein Paar. Sie haben sogar eine Familie gegründet. Aber auch da ist es halt so, der wendet sich einfach von seiner Geliebten ab und ja, geht halt diese politische Ehe ein. Und im Film ist das eigentlich noch krasser, dass sie da so richtig abgewatscht wird. Also sie hat die ganze Zeit an ihm und seiner Rolle gezweifelt. Und dann fühlt sie sich am Ende halt damit bestätigt. Und da weicht der Film halt auch von der Literaturvorlage ab. Der endet ja damit, dass sie raus in die Wüste geht und sich wieder einen Wurm sucht. Also sie geht jetzt ihren eigenen Weg. Und da kann man gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Wir sehen in einem kurzen Cameo Anya Taylor-Joy als seine erwachsene Schwester, wo er auch eine Vision hat, dass er ihr wohl begegnen wird. Das heißt, ja, da wird wahrscheinlich auch noch was. Ja, aber da wird's wahrscheinlich noch was geben. Ich finde Anya Taylor-Joy, ich finde die toll. Also ja,
Furiosa, ich habe nichts gegen die Schauspielerin. Ich habe nichts gegen sie, aber ich finde gerade diese beiden Rollen, Furiosa und diese Rolle, finde ich nicht gut.
Ja, also wie gesagt, ich fand es eine sehr elegante Lösung, dass sie eben nicht diese sinnlosen, also das hat mich halt an dem Roman extrem gestört, diese sinnlosen Lücken, dieses episodenhafte Erzählen, dich so umgesetzt haben, dass sie das über einen Zeitraum von vielen Jahren ausgewalzt haben, ne? Dass halt Paul auf einmal ein Kind hat und dann sonst wie, sondern dass das jetzt alles quasi verdichtet ist auf die wenigen Monate der Schwangerschaft seiner Mutter, also die trägt ja das Kind noch im Leib. Es ist auch irgendwie plausibel, die hat dieses Wasser des Lebens getrunken, das hat natürlich auch das Kind infiziert. Das heißt, das Kind hat jetzt unter Umständen einen unnatürlichen Entwicklungssprung gemacht und hat schon ein Bewusstsein im Mutterleib entwickelt. Das kann man tatsächlich so storymäßig dem Ganzen noch abkaufen. Und ich muss auch sagen, Rebecca Ferguson ist eine unfassbar gute Besetzung. In jeder Szene brilliert sie so unglaublich mit ihrer Ausstrahlung. Man kann sich weiden an den Großaufnahmen von ihrem Gesicht. Da läuft sie jedes Mal eiskalt den Rücken runter, so wie damals in den 5 Staffeln von Breaking Bad, wo die Kamera auch einfach immer nur auf Bryan Cranston draufgehalten hat und man sich ergötzen konnte an seiner Mikromimik. Das ist bei ihr auch absolut genial. Finde ich richtig, richtig super.
Wie fandet ihr denn insgesamt die Hexen? Also auch jetzt mal auf die Filmteile, wenn ihr sie gesehen habt.
Muss ich sagen, ich fand sie alle super. Ohne Ausnahme.
Okay. Ja, würde ich
auch
so sehen.
Hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ich mochte ja alles. Im Großen und Ganzen mochte ich alles. Also ich mag die Änderung in Chani zum Buch nochmal zurück. Im Buch, seine Mutter ist ja auch eine Konkubine und Chani ist eine Konkubine, weil sie müssen sich ja frei halten für eine politische Heirat. Diese politische Heirat kommt auch. Das ist im Buch, wie gesagt, mehr foreshadowed. Mehr schon erwähnt, das ist dann also nicht so überraschend.
Mätresse meinst du, nicht mal Konkubine. Mätresse wird's genannt, ja.
Okay.
Ja.
Ja. Same, but different. Ja, wie du meinst. Ich bin mir da nicht so sicher. Wahrscheinlich hast du recht. Ist auch nicht so wichtig.
Im ersten Film sagt Leto ja noch zu seiner, sie ist ja nicht seine Ehefrau, sondern nur seine Freundin, sagt er ja, er hätte sie doch heiraten sollen.
Hm? Ja, also, ja, das macht er auch, steht auch im Buch so.
Die leben halt zusammen, ohne verheiratet zu sein. Ne? Gut, und Paul macht das halt mit Chani auch nicht, ne? Aber sie dann quasi so fallen zu lassen, da nützt ja auch herzlich wenig die Erklärung.
Er hat sie nicht fallen gelassen. Ja. Er liebt sie.
So kommt es aber wirklich im Film rüber und dass sie das so angepisst sein. Ist, kann ja, ich sehr gut verstehen.
Das soll sie auch sein, weil ich will diese Kinder nicht. Ich will wirklich mit dem dritten Ding einen Abschluss haben. Wenn es die Kinder nicht gibt, gibt es keinen vierten Teil. Also gibt es keinen, kein drittes Buch und keinen vierten Film. Weil es geht nicht ohne der junge Mann, um den es geht, ist Leto. So, die Schwester ist natürlich der Antagonist. Einer der Antagonisten im nächsten Buch. Es gibt viele Antagonisten im nächsten Buch. Aber seine Schwester wird einer der Antagonisten sein. Und das ist, wissen wir aus den Büchern. Ich finde die Schauspielerin gut in vielen Sachen, aber halt gerade in Furiosa, also in dem Mad Max Prequel, mochte ich nicht, weil ich die Furiosa aus dem Mad Max so geil fand, dass ich nicht glaube, dass sie irgendeine Chance hat, da irgendwas zu reißen. Und ich weiß nicht, gib mir mal irgendwas, in dem sie gespielt hat. Ich kenne das Gesicht, aber ich weiß
nicht. The Morgan Project zum Beispiel hat sie die Hauptrolle gespielt und da spielt sie absolut fantastisch.
Sag mir nichts, irgendwas anderes.
Ist ein Science-Fiction-Film. Da geht es darum, dass sie, solltest du mal auf deine Watchlist setzen und dir dann auch angucken. Da geht es darum, dass sie eine künstliche Lebensform spielt, also eine durch Genmanipulation geschaffene, ja, gepimpte menschliche Lebensform, also der perfekte Mensch 2.0. Der Film beginnt mit so einer Reihe von Amateuraufnahmen, so wirkt das, wie Morgan geboren wird und wie sie halt sehr schnell das Erwachsenenalter erreicht, ne? Und sie wird von den Forschern halt liebevoll umsorgt und sie ist dann mittlerweile erwachsen oder sagen wir so ein Teenager und wird halt in so einem Glaskäfig gehalten und dann kommen halt Leute an, um sie zu begutachten und ja, wenig überraschend, sie schafft es irgendwann, sich aus ihrem Gefängnis zu befreien und es stellt sich heraus, die doch so liebreizend wirkende Morgan ist dann doch gefährlich.
Habe ich gesehen, mochte ich nicht. Das Damen-Gambit, da ist sie gut.
Und das Damen-Gambit, genau, ist auch super, war die, also seinerzeit die erfolgreichste Netflix-Serie ever. Hat richtig abgeräumt.
Also sie ist in The Menu schrecklich, in Furiosa genau, wird nichts mehr.
Also in The Menu The Menu, die Rolle hätte halt auch jemand anders spielen können, aber der Film an sich ist lustig. Wie gesagt, wenn man sie mag, wenn man ihr Gesicht mag, ist es in Ordnung. Es gibt halt viele Leute, die haben halt ein Problem damit. Da gibt's auch tatsächlich einen medizinischen Begriff dafür, dass sie so weit auseinanderstehende Augen hat. Ich störe mich nicht dran. Das ist halt Geschmackssache.
Also ich mag sie als Schauspielerin. Es ist, für mich, wie hieß dieser der Remington-Stil, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, ich liebe Pierce Brosnan, aber er hat keinen anständigen Film gemacht, in seinem Leben nicht.
Und ja, als Bond war er auch schlecht.
Ja, aber ich mag ihn als, ich finde, er sieht gut aus und ich liebte ihn in Remington-Stil, da war ich halt kleiner Junge. Ja, aber keine Frage, und ich wollte ihn unbedingt in irgendwas sehen, ich will unbedingt irgendwas mögen, in dem er drin ist. Und fucking Film, in dem er drin ist, es taugt irgendwas. So, das Damen-Gambit, fantastische Serie, das ist gut genug, aber ich gucke mal über den Rest halt drüber. Ja, noch nichts. Was jetzt? Siehst du, Mario Brothers Film ist drin. Keine Ahnung.
Ich würde jetzt nochmal, beim Film würde ich nochmal gerne auf zwei Figuren zurückkommen. Ja. Bei einer, weil ich mal eure Meinung aus den Büchern haben möchte. Wir haben noch gar nicht gesprochen über den Imperator und über, ich glaube, Gurney Halleck. Ja, das ist doch der jetzt im Film aus dem Harvester da gesprungen ist quasi. Ja. Fand ich als jemand, der die Bücher nicht kennt, super eigenartig, weil die Harkonnen ja auf diesem Planeten so eine mega Schreckensherrschaft haben und eigentlich überall nur Harkonnen laufen. Und da springt er auf einmal aus dem Harvester raus und hat das irgendwie alles überlebt. Ist das in den Büchern auch so?
Ja.
Ist tatsächlich so, ja. Der begegnet ihm erstaunlicherweise, begegnet ihm wirklich auch bei so einem Überfall. Das ist purer Zufall, dass sie sich begegnen. Und wäre Paul da nicht dabei gewesen, wäre Gurney auch massakriert worden. Das ist einfach pures Glück, ne, dass sie sich wieder begegnen und dass der halt noch lebt.
Hm? Ja, aber
der spricht tatsächlich der Literaturvorlage.
Nee, es ist so, weil die Angriffe der Fremen auf die Harkonnen haben die Harkonnen dazu gebracht, sich näher an Arrakin zurückzuziehen. Arrakin liegt am Nordpol. Der Süden ist komplett Fremen, die ganze Zeit komplett unter Fremenkontrolle. Und deswegen trauen sich, weil natürlich der Preis für Spice dann extrem gestiegen ist, trauen sich die Schmuggler, die immer da waren. Das kommt auch im Buch vor und kommt auch in einem Film von 2000 von Sci-Fi Channel vor. Schmuggler gibt's immer. Auch unter den Harkonnen gab es immer Schmuggler. Der Planet ist halt gigantisch groß und Spice gibt's auch genug und es ist hier gefährlich genug. Und nur wenn der Preis nur hoch genug ist, dann wird auch geschmuggelt.
Ja. Ah, der lebt als Schmuggler. Okay,
der ist ein Schmuggler. Also er ist einer der Wachen halt, die das Ding von den Schmugglern, den Harvester der Schmuggler beschützen sollen. Hat er nicht besonders gut gemacht. Aber das ist genau die Idee. Also er ist ein Schmuggler, wurde von den Schmugglern gerettet. Wenn das bei dir nicht rübergekommen ist, dann ist es tatsächlich so, dass das Worldbuilding im Zweiten, das ist ein Kritikpunkt, den ich sehr oft gelesen habe, nicht so gut ist. Ich fand kein Problem damit, weil ich kenne das ja. Also ich habe ja alle Filme, alle Bücher, wir haben das auch alles hier besprochen. Also für mich ist das alles überhaupt kein Problem. Für mich lief das richtig smooth durch. Das Einzige, wo ich nachdem jetzt, es hat mich so beim Filmgucken auch nicht so großartig gestört, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, sind diese zwei Sachen, die mich extrem stören, dass man die Häuser nicht sieht, dass man nicht den kommenden Krieg sieht. Dass der Schrecken in der Vision des kommenden Kriegs kam für mich nicht so rüber, auch wenn er gesagt hat, es werden Milliarden sterben, wenn ich in den Süden gehe. Aber das kam nicht rüber. Diese Szene ist schlecht, dieses CGI-Ding.
Es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich zu kritisieren hätte.
Ja, das darfst du gleich. Und dann, dass man halt die Häuser nicht sieht. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, sie haben eigentlich coole Designs. Dass der Imperator mit einer einzigen Kugel kommt und das ist seine gesamte Armee da damit gebracht. Also Epic Slow Clap. Ja.
Wie fandest du den Imperator als Figur jetzt? Wollte ich ja eben auch noch wissen.
Fand ich okay. Der hat nicht so viel Hintergrund.
Ich fand ihn auch okay.
Ich fand ihn etwas alt und wenig handelnd. Also im 2000er war der ein bisschen frischer. Also
da gibt's auch ein Dilemma des filmischen Erzählens. Der Imperator ist eigentlich sehr alt, aber künstlich verjüngt. So ist es in der Literaturvorlage. Und wie will man das jetzt filmisch unbedingt zeigen? In den älteren Filmen hat man immer jüngere Darsteller gecastet. Diesmal wurde er gespielt von Christopher Walken, der tatsächlich schon 80 ist. Ich fand es okay, dass man den Imperator eben als auch graue Eminenz, die sicherlich schon ein bisschen altersschwach ist, darstellt und dass Biden. Man ihm gleich seine Tochter zu bitte?
Das war wie Joe Biden.
so böse würde ich das jetzt nicht darstellen, aber ihm wurde ja schon in vorhergehenden Szenen, so als Foreshadowing, wurde ihm seine Tochter zur Seite gestellt, die ist dann auch noch eine Bene Gesserit, dass man auch gleich
vielleicht ihre beste Rolle.
Auch er, der große Imperator, ist jemand, der auch nur so eigentlich eingewoben ist in diese ziehenden Intrigantinnen vom im Hintergrund. Und ich finde auch diese telepathische Kommunikation zwischen Pauls Mutter und der Oberhexe da, ne, fand ich auch eine witzige Idee, wo sie sagt, hättest ihr mal geglaubt, dann wärt ihr auf der richtigen Seite jetzt, und da kriegt sie zur Antwort, es gibt keine Seite. Finde ich eine super.
Oder auch krass, dass die ihren Körper verkaufen. Das kam in den früheren Teilen auch nicht so raus. Das fand ich richtig geil. Also, dass du quasi sagen, wenn du Hexe bist, musst du alles machen, egal wie.
Doch.
Ja, es geht ja um das Zuchtprogramm. Es geht ja um, die machen halt wirklich ein Zuchtprogramm, und Pauls Mutter war ja eben tatsächlich so vermessen, keine Tochter zu gebären, sondern einen Sohn, weil sie sich anmaßte, den Quisa Zadarak zu gebären. Das ist tatsächlich, entspricht der Literaturvorlage.
Fand ich stark. Also, kam auch gut raus.
Ja. Ein paar Sachen, die mich stören, tatsächlich. Einerseits fand ich es keine schlechte Idee, sich Fate für den zweiten Film aufzusparen.
Ja, fand ich super.
Ich fand ihn aber dann doch ein bisschen zu sehr drüber. Denn, naja, was für eine Funktion hat Fate? Er ist halt so ein alternativer Bösewicht. Wobei wir ja eigentlich schon Beast Raban haben, aber auch im Roman kommt Beast Raban irgendwie zu kurz. Ne? Mhm. Er soll schon der brutale Schlechter sein, aber er scheitert. Ne? Und dann wird halt Fate die Aufgabe zugewiesen. Und tatsächlich gibt es aber im Roman sehr lange und breite Dialoge, wo eben erklärt wird, was für eine Rolle Fate hat, als quasi so auch Kronprinz. Ne? Und was ich wiederum sehr, sehr cool finde, eigentlich hat Vlad Harkonnen amoröse Gefühle für seinen Neffen. Also das hat tatsächlich, so wie der von dem schwärmt, auch im Roman was Homoerotisches. Und dass Fate dann seinen Onkel küsst in dieser Arena, das war tatsächlich eine improvisierte Szene. Da hat der Darsteller tatsächlich die Rolle so interpretiert, wie er sie nach Literaturvorlage verstanden hat. Und da dachte ich mir, ja, okay, das passt. Das passt cool. Tatsächlich. Aber jetzt ein paar Gründe, warum ich das so drüber fand. Man hat lange Zeit im zweiten Film erstmal ganz viel Wüste, Wüste, Wüste gesehen, und irgendwann habe ich auch gemerkt, hat sich bei mir beim Gucken so ein Übersättigungseffekt eingestellt. So dachte ich mir so, boah, jetzt ist irgendwann mal gut, ne? Mit noch mal Wüstenlandschaften und immer schwärmen die, wie schön das wäre, und irgendwann denkt man sich so, boah, ne, es müsste jetzt mal was Neues kommen. Und dann kommt ein wirklich ganz krasser, harter Schnitt, dann ist man auf einmal auf dieser Heimatwelt der Harkonnen, alles ist auf einmal in Schwarz-Weiß, also es ist nicht entsättigt, sondern es ist wirklich Schwarz-Weiß, weil die haben das mit Infrarotkameras gedreht, deshalb sehen die Hauttöne auch so crazy aus. Ne? Also das ist nicht einfach nur gefiltert, sondern es sind Infrarotaufnahmen, und dann sehen die Hauttöne halt so weird aus, dass die Lippen so seltsam weiß sind. Und dann gibt es halt so eine Gladiator-artige Szene, und dachte ich mir, okay, so ähnlich wird einem Fate im Roman auch vorgestellt, nur es kommt etwas früher. Und man merkt halt, Fate ist ein psychopathischer Schlechter. Okay, kann man dann akzeptieren. Dann kommt er irgendwann auf dem Wüstenplaneten an, um da aufzuräumen, ne? Weil eben Beast Raban gescheitert ist. Und dann gibt es diese eine Szene, die mich wirklich komplett aufregt, weil sie völlig überflüssig ist. Die Fremen sind geflohen. Und dann kommen die in so ein Siege, und dann ist eine Fremenfrau da, und so, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das eine der Freundinnen von Chani gewesen, ne? Und dann wird gesagt, sie wurde hier zurückgelassen, und dann dachte ich mir so auch, hä, wieso haben die zurückgelassen, ne? Sie ist nicht zurückgelassen worden, um irgendeine Nachricht zu überbringen oder sonst was, ne? Sie wurde da zurückgelassen, warum auch immer. Und dann, ja, die redet sowieso nicht, ne? Man hat schon versucht, sie zu verhören, sie hat eine blutige Nase, also sie ist schon, ne, geschlagen worden und sonst was. Und dann stellt sich Fate für sie vor ihr auf und sagt, ach, die ist nur zum Spaß hier. Und dann sieht man, wie er den Flammenwerfer holt, und dann Schnitt. Und dann dachte ich mir, was soll diese bescheuerte Szene, nur um zu zeigen, oh, der Fate ist so böse, der frittiert eine arme Fremenfrau, ne, bei lebendigem Lauf. Ich dachte mir, was soll dieser Mist? Diese Szene war völlig überflüssig. Und ich dachte ich habe schon verstanden, dass er ein Psychopath ist. Was sollte das? Also die Szene regt mich wirklich auf, weil sie
mich jetzt
für die knappe Story keinen Sinn
ergibt. Ich habe sie komplett vergessen. Ätzend. Ich hätte mehr vom Baron und mehr von Fate haben wollen. Aber diese Szene brauchte ich nicht. Den Rest fand ich gut. Ich finde, ja, alle drei Barone sind genial. Also der Baron von Lynch, der Baron aus dem 2000er ist auch gut. Ist, glaube ich, der Baron aus dem 2000er ist das Beste aus dem 2000er. War da wirklich auch. Der Baron im 2000er hat halt die Dialoge, die alles erklären, und er macht das auch richtig schön tuntig. Super. Ja. Und dieser Baron ist vielleicht der Beste. Mir fehlen halt ein bisschen mehr diese, du siehst diese Intelligenz nicht. Für mich, Faith Router, also, du hast recht. Für mich ist kein Unterschied zwischen Faith Router und Beast Raban. Das sind beides zwei Schlechter. Und ich sehe keinen Unterschied. Mhm. Ich sehe sein Genie nicht. Weißt du, dieses, dieses, was er im Buch hat und was er auch hat im 2000. Und 2000 ist die Szene drin, wo er kommt, dieser Schönling kommt rein, nachdem er gerade so ein bisschen kleineres Gefecht, also nicht eine riesige Arena, weil war halt ein Fernsehfilm, gewonnen hat. Und dann liegt so ein toter Jüngling da. Und der Baron sagt, ja, ich habe, und zeigt irgendwie die vergiftete Nadel oder was auch immer der hatte. Schönes Geschenk hast du mir gebracht. Das ist ein klarer. Das fehlt. Dieses fehlt hier. Es fehlen hier so ein paar Dinge, wo die beiden Herz zu Herz sprechen, wo klar ist, dass Fate seine Nummer eins ist und dass Fate auch ein bisschen Intelligenz zeigt. Und das tut er nicht.
Das ist aber auch ein Hauptkritikpunkt. Also ich hatte in ein Video mal reingeschaut, die auf einen anderen Kritikern kommt, ist, dass das halt sehr bewusst so schwarz-weiß, böse und sonst was gezeichnet ist, womit halt die Harkonnen an Tiefe verlieren. Das ist halt das, was
sie können genau gerne böse bleiben, aber halt intelligent. Ich sehe die Intelligenz nicht. Ich sehe Intelligenz. Ja. Beim Baron schon, und der könnte mir auch gerne noch ein bisschen, der Baron im ersten Teil war geil. Der Baron, wie er dann unter der Decke schwebt und das Ganze, das war klassischer Baron, und der Baron hat für mich als Figur verloren im zweiten Teil. Es fehlte mir dieses Intrigant mit dieses Gespräch, diesen einen Dialog vielleicht.
Okay, da muss ich eine Sache zur Verteidigung sagen. Ich fand eine Sache dann allerdings auch wieder plausibel. Er hat halt diesen Giftgasanschlag mit Ach und Krach überlebt und wird dann halt wird dann so in Schweröl mariniert, und und man sieht, man sieht dann im zweiten Teil, dass er öfters noch in dieser Marinade rumliegt, ne? Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt insofern plausibel, ne? Also dieser böse, ohnehin schon sehr feiste Kerl, ne? Ist jetzt unter Umständen halt wirklich gesundheitlich schwer angeschlagen. Am Ende, wo er sein absolut unrühmliches, klägliches Ende findet, da krabbelt er ja so wirklich so röchelnd diese Treppe hoch, ne? So gierig versucht er, diesen Thron zu erreichen, ne? Obwohl er aus dem letzten Loch pfeift, im wahrsten Sinne, ne? Und der ist einfach schwer krank, ne? Und wenn natürlich jemand so körperlich sehr versehrt ist, ne? Eben durch diesen Giftglasgasanschlag, den er knapp überlebt hat, ne? Dann ist es eben auch verständlich, dass der eben nicht mehr so eine Präsenz haben kann. Das fand ich insofern doch authentisch. Ja. Und ich finde wirklich von der Darstellung her gefällt mir der dritte Baron jetzt in der Villeneuve-Version gefällt er mir tatsächlich am besten, weil er im ersten Teil schon sehr gut verkörpert. Er verkörpert wirklich sehr gut, wie ich mir den vorgestellt habe, wie er im Roman beschrieben ist.
Ist, ne? Mir einfach
und
zu
Wenn du den von den 2000er so tuntig gut fandest, ich fand den überhaupt nicht tuntig, ne? Sondern ich fand den einfach nur auf eine unglaublich bösartige, fiese Art berechnet, ne? Und dann schwärmt er halt wirklich so homoerotisch von Fight. Oh, mein Fight, mein wunderschöner Fight. Ja, ne?
Das lässt eigentlich mal tuntig. So an. Aber okay. Also weil, ist egal, wir müssen jetzt nicht in homoerotisch reingehen.
Ich habe noch eine andere Sache. Also ich will auch noch eine Sache mal anbringen. Die habe ich auch schon zu Jürgen in der Vergangenheit gesagt. Die möchte ich noch loswerden. Ich weiß, da werdet ihr mir jetzt als Buchkenner sagen, es ist aber so und bla bla bla. Aber was ich auch nicht gerafft habe, ist, also wir reden jetzt ja von den Fremen als Wüstenmenschen, die eigentlich einen relativ einfachen Lebensstil haben, okay? Mhm. Wie kann es sein, dass dieser Film endet mit bemannt die Raumschiffe, fliegt nach oben und stellt euch den Häusern? Also wie kann es eigentlich sein, dass Fremen auf einmal die Mega-Raumstreitmacht bemannen? Also weil Atreides gibt's ja nicht mehr. Gibt's da irgendwie im Buch vielleicht noch eine kleine Brücke? Weil also, wie kann denn das sein, dass Wüstenkrieger jetzt auf einmal?
Weil es gibt nichts anderes. Also, das ist das Ding, was du nicht weißt. Also, es gibt Schilde und es gibt Lasers, hast du sicherlich mitbekommen. Was im Film immer tödlich gezeigt wird, aber nie erklärt wird, ist, dass du mit einem Laser nicht auf einem Schild schießen darfst. Wenn du mit einem Laser auf ein Schild schießt, dann ist
es. Nee, das meine ich nicht. Wie können die,
ich
wie
bin
können
gleich die dabei. Das heißt, es ist alles nur Nahkampf-Waffenkampf. Es gibt also nur Schwerter. Du brauchst also, es gibt keine großen Weltraumschiffe und irgendwas, weil die einzigen, die sich bewegen können, sind Navigatoren. Und die Navigatoren werden sich nicht weigern, die Fremen zu den anderen Häusern zu bringen, weil die brauchen das Spice. Und das kommt in den Büchern auch ganz klar vor. Weil es kommt hier am Ende halt so reingequetscht, wer Dune beherrscht das Spice und damit beherrscht er die Navigatoren. Da muss ich jetzt doch sagen, da dir das nicht aufgefallen ist, fehlen tatsächlich Navigatoren. Wir hätten Navigatoren zeigen müssen und deren Angst wenigstens. Und uns fehlen die Häuser. Und es macht mir jetzt tatsächlich traurig und fast wütend, dass Denis Villeneuve das untergekommen ist. Weil wenn es uns aufgefallen ist und wir sind ja keine
wirklich...
Dann müsste es ja auch.
Es gibt ein filmisches Detail. Ja, es gibt ein filmisches Detail, was du auch nicht verstehst, wenn du die Literaturvorlage nicht kennst. Wir kriegen das gezeigt im Film, aber wir verstehen es nicht. Die Harkonnenwelt, die da in Schwarz-Weiß gezeigt wird, wo die Leute auch so ganz komische Hauttöne haben, die ist deshalb so, weil die unter einer Sonne leben, die nur Infrarotlicht aussendet. Das heißt, die kennen das normale sichtbare Farbspektrum nicht, normalerweise, die Harkonnen-Leute. Und dann sind sie eben auf einer sonnenbeschienenen Welt namens Dune. Und es gibt eine Szene, wo Harkonnen Krieger oder Kämpfer mit Bistraban in so einem Chopper so rumfliegen. Es ist kein Ornithopter, sondern ein größeres Ding. Und dann ziehen die alle so Visoren an, also so Schutzschilder, so Sonnenbrillen, und einer muss kotzen. Und du weißt nicht warum. Er kotzt deshalb, weil er das Licht nicht verträgt. Ah. Die sind extrem lichtempfindlich. Und das kapierst du halt überhaupt nicht. Meines Wissens kommt es im Buch vor, in was für einer Welt die sich bewegen, und der Film zeigt das, aber du verstehst das überhaupt
Schade.
Nicht.
Schade. Also diese beiden Erklärungen, die er jetzt gerade gegeben hat, unglaublich hilfreich. Also ja, muss ich jetzt
aber
mal sagen.
Aber dann zum Beispiel landet Raban, ne? Also das ist übrigens auch eine Szene, die ich nicht ganz verstanden habe, ne? Die versuchen, die zu verfolgen, Also so was die Fremen ja die ganze Zeit machen, ist so ein Guerillakrieg. Ne? Also die machen irgendwelche kleinen Angriffsscharmützel und dann verziehen die sich wieder. Und dann versuchen die so eine Angriffsgruppe Hafab zu werden. Und dann sagt der Pilot, da sind sie. Und dann sagt er eine halbe Minute später, wir haben sie verloren. Dann ist Raban so angepisst, dass er dem den Hals umdreht. Der dreht ihm das Genick rum, ne? Und sagt dann trotzdem, wir landen jetzt und greifen an. Und dann landen die und dann befinden die sich in so einem Nebel. Und dann sind sie halt den Fremen total unterlegen, weil die dann halt angestürmt kommen und sofort wieder im Nebel verschwinden und die dann einfach alle abmetzen, bis dann Raban selber die Flucht ergreift, wie so
auf
nach der Hasenfußtaktik. Ne?
Auf einem kleinen Felsen.
Ja, und das ist eben eine Szene, die man so nicht ganz versteht. Die kommt auch so im Film jetzt, im Buch jetzt nicht so vor, aber sie soll eigentlich etwas zeigen, was man eben nur verstehen kann, wenn man die Literaturvorlage kennt. Und wenn man das eben nicht kennt, dann versteht man das nicht. Und da ist auch eine Sache, die wird auch kritisiert, weil das einfach nicht klar ist, wieso auf einmal haben die so ein Siege gefunden und zerbomben das. Du siehst, wie die dann da drauf schießen, und dann siehst du den Unterwassersee, den sie angelegt haben, und das stürzt dann in sich zusammen. Du kriegst das gezeigt, aber du hast keinerlei Erklärung, warum die auf einmal das Siege gefunden haben.
Naja, das stimmt.
Die haben das einfach gefunden.
Es kommt auch im Buch so vor. Also im Buch machen sie das auch. Ja. Das ist, wenn Fate dann ankommt auf dem Planeten und Raban ablöst, dann beginnt er dieses Zerbomben-Ding, indem sie einfach alles zerbomben. Aber das stimmt, da könnte man noch was Einleitendes zu machen, wie sie dazu gekommen sind, hätte man ja jede 30 Sekunden sehen, hätte das gut eingeleitet. Wie gesagt, nein, ist für mich aber trotzdem kein so großes Problem wie mit dem...
Ja, und da wollte ich eine Sache sagen, es ist schon klar, dass natürlich alles vom Spice abhängt und auch mit Navigatoren, das ist einem schon klar, nur wie gesagt, wie Sönke das gesagt hat, diese kleine Brücke, ja, dass da vielleicht die Navigatoren die nochmal an Bord nehmen oder sowas am Ende, das wäre unglaublich hilfreich gewesen.
Das wäre
also,
auch,
du denkst jetzt, die
das wäre nicht viel gewesen.
Ja?
Also, du hättest nur eine Szene gebraucht, wie aus dem Ding, wo du einen Navigatoren oder so siehst, in einem der Schiffe, wo der ganze Schiff dann voller Kriegsschiffe ist, wo du einmal so ein Pen drüber machst, wo dann die Schiffe zusammen dann sitzen von den Dingen und der Navigator sagt, nein, ich lasse euch nicht. Oder so.
Ja, oder
irgendwas. Wir sind abhängig vom Spice. Wir sind abhängig vom Spice. Ich lasse euch nicht landen.
Ich meine, im 2000, da sind es ja, glaube ich, keine Navigatoren, da sind es ja Gildenvertreter. Es hätte ja gereicht, ein Gildenvertreter, der einfach nur kurz sagt, ja, okay, ihr habt das Spice und wir bringen euch über die Schiffe nach oben oder irgendeinen Scheiß, aber...
Ja, aber auf jeden Fall fehlen die Navigatoren komplett, plus die anderen Häuser, das fehlt, plus die... Ja, ich weiß auch nicht, muss auch sagen, jetzt ist das vielleicht zu stark mit... Also ich mag diese Chani, dass sie die Zweiflerin ist, weil Stilgar ist wirklich der Follower. Silga ist wirklich so der Follower auch im Buch. Wir haben die Mutter, die diese Verführerin ist, die das will, die aber nicht sieht, was er sieht. Und er ist so der Getriebene zwischen, der dann einfach nachgibt, der irgendwann dann, der, für den es einfach dann doch zu viel ist. Hier ist es, glaube ich, dass der Siege zerstört wird, was ihn dann doch wirklich in den Süden treibt und er sich da zumindest teilweise dann ergibt, ja. Und dann im nächsten wird er sich dagegen auflehnen, weil er es nicht mehr, es gibt einen großen Zeitsprung zwischen dem ersten und dem zweiten Buch von, was sind's, 20 Jahre vielleicht. Und ich würde sehen, also wenn er es macht, ich hoffe, dass er den nächsten Teil macht und ich hoffe, dass er ihn endet auf einem fertigen Ende, was natürlich bedeutet, dass er jedem die Möglichkeit nimmt, Children of Dune zu machen. Und das fände ich gut. Ich fände es gut, es anständig zu schließen mit Messiah und es dann zu beenden.
Ja, wie gesagt, es wird halt immer verschwurbelter, ne? Also wenn du am Ende so einen Mensch-Wurm-Hybriden hast, der ein Jahrtausende währendes Imperium regiert, denke ich mir so, will ich das jetzt auf der Kinoleinwand sehen, ne?
Ich will es auf jeden Fall sehen. Ja, auf jeden Fall. Es könnte auch super sein. Für mich endet es mit dem Gottkaiser, also mit dem Dune, Messiah, Children, Gottkaiser mit dem vierten Buch. Damit endet es. Dann hat er noch die Ordenswelt geschrieben. Und ich glaube noch eins, das ich jetzt nicht mehr weiß. Und die sind auch gut, wie gesagt, die sind gut geschrieben und danach stürzt es halt schriftstellerisch komplett ab ins Bodenlose. Aber ist halt so. Und ist auch echt, echt schwierig. Wir haben es ja bis zum achten Buch, wo denn die eigentliche ursprüngliche Story endet, durchgehalten und es ist komplett. Aber ich hätte es gerne gesehen bis Ende Gottkaiser, weil ich finde, auch das ist ein guter Abschluss, wobei ich, wie gesagt, jetzt, nachdem ich es gesehen habe, die Vision, glaube ich, nicht wirklich verstanden, aber ich sehe ungefähr, wo er hingeht, ist Messiah ein besserer Abschluss, um zu sagen, danach, bis Ende von Messiah endet eigentlich dieser Plot mit gefährliche Führer. Mit Messiah endet das und beginnt dann eigentlich die Fantasy-Geschichte, die ein zweiteiliger ist, Children und Gottkaiser. Und danach beginnt wirklich die Geschichte der Bene Gesserit und endet dann abrupt, wenn er stirbt. Und was dann sein Sohn gemacht hat, ist, ich habe keine Ahnung, was sein Sohn gemacht hat.
Also ich finde, insofern ist es schon ein ganz guter Story-Arc jetzt vom ersten und zweiten Teil, dass man halt sieht, dass Paul sich charakterlich verändert und dass du im ersten Teil noch sehr viel Mitgefühl für ihn hast und am Ende des zweiten Teils dir eigentlich denkst so, nee, also du gehst dann aus dem Kino raus und magst den nicht mehr. Und dann, also finde ich zumindest. Und so sollte es tatsächlich auch sein, weil es ja um diese Geschichte geht.
Aber
und das,
heißt das,
dass ich, ja?
Heißt das nicht eigentlich, also wenn ich euch so anhöre und eure Dings, also ich verstehe, ihr sagt, die Bücher sind ab jetzt schwieriger, ja? So
eins
grob
kommt
gesagt.
Noch, das passt gut zu der Storyline, ja, die wir jetzt gesehen haben.
Okay, aber es würde ja insgesamt bedeuten, es gibt eigentlich, also wenn sie von der Handlung jetzt mehr abweichen würden, mehr Potenzial nach oben, Fragezeichen? Also, weil wenn sie es so wie die Bücher machen, dann kann es ja nur schlechter werden. Habe ich jetzt so verstanden?
Nein, nicht wirklich. Aber wir können jetzt mal richtig, richtig fett spoilern. Im nächsten Teil ist der Krieg, wie gesagt, die ersten paar Seiten ist der Krieg wirklich hart am Gehen. Er ist der Kaiser des Universums. Die Fremen haben alles unter ihre Kontrolle gebracht. Und er ist kriegsmüde, ja. Es wird ein Anschlag auf ihn von den Mächten im Schatten. Also die Corinos haben sich einen Wurm beschafft. Das führt zunächst die Navigatoren, die Bene Gesserit, die sind alle, und natürlich auch die Tleilaxo, sind alle darauf erpicht, ihn loszuwerden, weil sie wollen sich selber in Position bringen. Sie haben natürlich null Chancen, weil er kann die Zukunft sehen. Und was passiert ist, dass er hat also was in der Zukunft gesehen, was er auf keinen Fall möchte, dass das für ihn passiert. Und zwar ist das der goldene Pfad. Er will den goldenen Pfad nicht gehen und lässt deswegen zu, dass es einen Anschlag auf ihn gibt. Während dessen Anschlag erblindet er. Und erblinden ist, das hat man davor auch in den Büchern noch nie gehört, erblinden ist sowas ganz, ganz Schlimmes für die Fremen, so dass er ausgestoßen wird. Obwohl er der Herrscher ist, wird er ausgestoßen und in den Sand geschickt zum Sterben und damit verschwindet er eigentlich auch. Zu dem Zeitpunkt hat er zwei Kinder. Leto und eine Schwester, die keine Bedeutung hat. Und seine Schwester kümmert sich halt um diese Kinder. Und er taucht dann wieder auf. Es ist jetzt Children of Dune. Er taucht auf als blinder Prediger und predigt gegen sich selbst. Und er kann eigentlich, er stirbt dann irgendwann auch. So. Und er will wirklich halt diesen goldenen Pfad nicht gehen. Und sein Sohn Leto geht diesen goldenen Pfad. Und dieser goldene Pfad ist es, sich in einen Wurm zu verwandeln. Und das tut er über 1000 Jahre. Und in diesen 1000 Jahren bereitet er, und das ist jetzt halt starker Tobak und danach wird's wirklich nicht sinnvoller. Was ist der goldene Pfad? Der goldene Pfad soll das Überleben der Menschheit garantieren. Und was könnte das Überleben der Menschheit gefährden? Das Überleben der Menschheit gefährdet, dass jemand, der Spice hat, in die Zukunft sehen kann. Das heißt, wir müssen die Menschheit so verteilen, bis selbst der Gottkaiser nicht mehr in der Lage ist, also bis es sich jemand durch Evolution gebildet hat, den der Gottkaiser nicht mehr sehen kann. Und diese Person wird dann vorgestellt, das ist irgendeine Verwandte eines Ding auch immer. Auf jeden Fall gibt es da eine Frau, die kann er nicht sehen. Also deren Zukunft kann er nicht sehen. Und damit weiß er, dass es gibt mehrere von denen, damit ist alles gerettet. Es gibt einen Mordanschlag, also er verliebt sich in eine Frau. Diese Frau ist eine geklonte Frau durch die Tleilaxo. Die Tleilaxo sind Klone, gibt's auch. Die Tleilaxo sind wirklich hanebüchend. Ganz, ganz schlimme, ganz schlimme Wesen. Die kommen aber auch vor. Wie gesagt, es spielt jetzt auch keine großartige Rolle. Was die Tleilaxo gemacht haben, ist, die Tleilaxo haben sogenannte Face Dancer gemacht. Das sind Gestaltwandler. Und es wird einem gezeigt, im letzten Buch dann, also der Gottkaiser stirbt und verwandelt sich in einen Wurm, beziehungsweise verwandelt sich in Sandforellen, das ist kein großer Unterschied. Was es bedeutet, ist, dass zum Ende vom Gottkaiser ist June und alle Würmer eigentlich ausgestorben. Es gibt keine Würmer mehr, außer den Gottkaiser. Und dadurch, dass der Gottkaiser stirbt und sich im Tod in Sandforellen verwandelt, was die Vorstufe von Würmern ist, verwandelt sich June, der zu diesem Zeitpunkt ein grüner Planet ist, wieder in einen Wüstenplaneten.
Oha, und so schließt sich der Kreis.
Genau, so schließt sich der Kreis. Und das ist der Gottkaiser, der Ende. Das nächste ist dann die Ordensburg. Ja.
Eine Frage hätte ich noch, Sönke, bevor wir jetzt zu weit in die Zukunft gehen. Eine ganz große Sache, über die haben wir nicht gesprochen, die muss aber kurz noch angesprochen werden. Ja. Warum sind die Augen der Fremen nicht mehr blau? Im ersten Teil waren sie es, auf einmal leuchten die Augen nicht mehr. Das ist ein ganz markantes Ding.
Ich fand, die waren alle blau bei mir.
Die waren wirklich nicht mehr so blau.
Die waren nicht blau gestört. Die Farbe war weg.
Also die waren schon blau. Also die waren wirklich, im ersten Teil waren die wirklich krass blau und das hat mich auch gewundert, warum
Teil
das
waren die nicht
kaum
blau.
Noch
ich habe drauf geachtet. Es war weg.
Ja, es war wirklich weniger geworden.
Also sie waren echt blau, ich habe auch drauf geachtet.
Außer bei der ehrwürdigen Mutter haben sie die ganze Zeit hindurch knallblaue Augen verpasst und die anderen, die waren dagegen eher blass.
Die hatten in vielen Szenen braune Augen, es war echt, also...
Dann ist das ein Fehler. Warum? Aber ist mir nicht aufgefallen. Ist ein Fehler. Die Augen sind blau. Das ist das eine Ding, was überall in allen Büchern halt vorkommt. Spice-Leute sind blau. Außer, dann kommen wir wieder zurück zu Ordensburg, die ehrwürdigen Matris, die haben gelbe Augen. Weil die verwenden künstliche Spice, das von den Tleilaxos hergestellt wird. So, also in der Ordensburg. June ist vernichtet. Und die Ordensburg ist der Planet, auf dem die Bene Gesserit heimisch sind und die befinden sich im Angriff von den ehrwürdigen Matris. Das sind auch ehrwürdige Mütter, die aber gefährlicher sind und die Mütter irgendwie total überfallen und töten und ganze Welten unter ihre Kontrolle bringen, weil sie Männer mit Sex unter ihre Kontrolle bringen können. Etwas, was die Bene Gesserit auch können, aber aus irgendwelchen Gründen. Also ist es auch egal. Die interessante Frage ist, was ist die Macht, die diese Matris zurückgebracht hat aus der Dispora? Also durch den Gottkaiser sind die Menschen in die Dispora gegangen und der Gottkaiser kann sie nicht mehr sehen. Und jetzt kommen aus der Dispora ehemalige Bene Gesserit zurück, also eine Mischung aus Bene Gesserit und Face Dancer oder Bene Gesserit und Tleilaxo, die künstliche Spice verwendet haben. Deswegen ist auch nicht so dramatisch, dass Dune mittlerweile explodiert ist, komplett. Und es keine Würmer mehr gibt, weil es gibt ja künstliche Spice. Und die Tleilaxo werden deswegen immer wichtiger. Aber irgendwie gibt es irgendeine Macht außerhalb, die die Leute zurückjagt aus der Dispora. Und dann sehen wir einen Traum von zwei älteren Herrschaften, die sich verwandeln, die man dann denkt, das könnten Face Dancer sein. Also Tleilaxo. Und dann kommen jetzt zwei Bücher oder so, in denen wir komplett an der Nase rumgeführt werden. Und am Ende sind es zwei Computer. Zwei künstliche Intelligenzen, die auf einem künstlichen Intelligenzenplaneten leben, der dann von Würmern zerstört wird in einem wirklich schlechtesten Showdown ever.
Ja, das ist übrigens ein Nebenaspekt in diesem Worldbuilding. Man wundert sich natürlich, warum so eine Gesellschaft in der Zukunft, also da ist ja wohl klar, ne? Menschheit gibt es schon sehr, sehr lange, hat sich ausgedehnt über den Weltraum, blablabla. Warum gibt es eigentlich keine hochtechnisierte Computer? Warum gibt es keine KIs und sonst was? Tatsächlich ist es so, dass die Menschheit sich ja entschieden hat, dass das gefährlich ist. Also KI ist gefährlich und böse und deshalb haben sie sich eben dazu entschieden, das alles wieder abzuschaffen. Also es ist eine absichtlich gewählte Low-Tech-Gesellschaft. Klar haben sie Raumfahrt, aber sie haben halt keine computerunterstützten Systeme. Und das ist halt bewusst so.
Ja, wegen dem Butler in Jahad. Der ja, aber auch nicht vorkommt. Nicht vorkommen. Das ist was.
Die Rechner kamen auch nicht mehr. Die Rechner kamen nur mal.
Ja, die Mentaten kommen nicht, aber es gab zwei Mentaten. Peter de Vries und Tufia Howard und die kommen nicht. Das fällt mir auch gerade auf. Das ist schade, weil die Mentaten waren auch gut im ersten Teil. Warum gibt's keine Mentaten im zweiten Teil? Es gibt noch Mentaten, aber sie kamen nicht vor. Und vielleicht auch was du nicht weißt, ist, Paul ist ja die absolute Mary Sue. Paul ist ja, wird ja nicht nur zu Bene Gesserit ausgebildet, sondern Paul war auch auf der Ausbildungsweg zu einem Mentaten. Das heißt, sein eigentlicher Ausbildungsweg war Mentat und seine Mutter hat ihn zusätzlich noch zu Bene Gesserit ausgebildet, was sie nicht durfte. Und dann
Martin, ist dir der Begriff Mary Sue überhaupt geläufig? Wir hatten ihn schon in früheren Podcast-Folgen, aber vielleicht kannst du mit dem Ausdruck nicht anfangen.
Echt, du weißt,
was das ist?
Dann Jürgen, erzähl, was eine Mary Sue ist.
Mary Sue geht, glaube ich, zurück auf eine Star Trek-Episode, wo eine Figur, die so hieß, vorkam.
Fanfiction-Figur.
Ah, okay, aber normales Star Trek kenne ich
Star Trek, im Star Trek-Universum, ne?
Oder? Ja, Star Trek-Universum.
Star Trek-Universum. Ja, also es geht einfach darum, dass Mary Sue der Name ist für eine Figur, die auf einmal unglaubliche Superpowers bekommt und sofort alles kann. Also die hat nie irgendeine großartige Trainingphase oder irgendeine Hürde zu meistern, sondern es gelingt ihr sofort halt alles. Ne? Das ist wie Rey in den letzten drei Star Wars Filmen. Ne? Das ist auch eine typische Mary Sue. Die kann auf einmal alles. Das fällt ihr einfach so zu. Ne? Und das ist halt zugegebenermaßen kann einen ein bisschen nerven, ne? wenn eine Figur halt so drauf ist.
Ja, es ist halt total schlechter Stil. Und eine Mary Sue ist absolut overpowered. Womit man keine Probleme hat überall, ist, wenn die Bösewichte overpowerte Mary Sues sind, das ist in Ordnung. Weil das sind ja Antagonisten und die brauchen auch keinen Charakter oder so, aber für einen Helden oder eine Helden, weiblicher, männlicher Held, es gibt auch eine männliche Mary Sue-Version, aber ist nicht so bekannt. Mary Sue ist der weibliche Name und ist auch bekannter und ist vielleicht auch ein bisschen Sexismus drin halt. Aber wir haben mit Paul also eine total overpowerte Figur von Anfang an.
Klingt wie One Punch Man.
Ja.
One Punch Man im Anime, der mit einem Schlag niederstreckt.
Ja, aber das ist ja die ganze Idee von One Punch Man. One Punch Man ist ja die ganze Idee, vor allen Dingen in der ersten Season, dass es die absolut mega überpowerte Figur ist. Die zweite Season ist ja leider nicht so gut. Aber genau, das ist die Idee. Deswegen ist der One Punch Man ja auch in One Punch Man nicht die Hauptfigur, sondern alle anderen Figuren um ihn rum. Aber es endet halt immer mit ihm, dass er da ist und dann halt einen Schlag macht und dann ist es vorbei. Das ist die Geschichte. Das ist aber, finde ich auch ehrlich gesagt, cool. Schade, dass das nur eine Staffel gehalten hat. Ja, aber zurück zum eigentlichen Ding. Genau, Paul ist absolut overpowered und dieses Mentaten-Ding, weil wir es ja eigentlich aus seiner Narration in den Büchern, im ersten Buch hören, kommt halt auch vor, weil er ist dann absolut gefühlskalt und alles. Und ja, das fehlt mir. Ich muss jetzt wohl sagen, mir fehlt das Mentaten-Ding. So, Jürgen, du versaust mir gerade den Film. Danke.
Es tut mir leid.
Nee, es tut dir nicht leid. Es tut dir nicht leid.
Okay, du hast recht, es tut mir nicht leid. Also es war
ein Meisterwerk.
Wir haben ja praktisch zeitgleich den Film geguckt. Martin und ich waren halt in der deutschen Fassung und Sönke hat sich den Marathon gegeben und dann habe ich abends noch mit ihm geschrieben, so, ja, habe ihn geguckt und fit so, er war okay, aber hauptsächlich habe ich halt mit dem Plot das Problem, dass er sich halt dran gehalten hat und das Buch hat mir da auch in der zweiten Hälfte nicht gefallen und Sönkes kurze Antwort war, nach meinem Empfinden, der beste Film aller Zeiten. Ja. Und dann habe ich ihm nur ein Rolling Eyes Emoji geschrieben.
Ja, was willst
darauf,
du?
Dafür so,
Jürgen, was hätte ich jetzt schreiben sollen? Ja, du, so gut war er nicht oder was auch immer, weißt du, wenn ich so einen Rant von dir da bekomme, weiß nicht, egal. Immer noch gut, aber nicht perfekt.
Ja.
Wir müssen auch gleich aufhören.
Wollte ich gerade sagen.
Ich weiß, dass du das sagen wolltest. Ich wollte nur so sagen, vielleicht der beste Villeneuve-Film bis jetzt. Und ich freue mich auf den dritten Teil. Ich hoffe, er kommt auf jeden Fall.
Ich auch.
Schauspieler, Bildwerte, super. Science Fiction, vielleicht nicht perfekt, aber auf jeden Fall 4+ Sterne von 5, würde ich sagen, immer noch.
In Zeiten von traurigen Star Wars muss man auch nehmen, was man kriegt, sage ich mal.
Naja,
selbst in man ist ja ausgetrocknet.
Man ist ja ausgetrocknet. Ja, okay, whatever. Man ist ja ausgetrocknet, damit beenden wir diese Aufnahme. Und wir hören euch beim nächsten Mal und ich weiß gar nicht, um was es da geht, aber es geht um irgendwas.
Ich glaube, wir machen dann weiter endlich mit Philip K. Dick.
Ja, müssen wir mit Milk und Termin
finden. Und sprechen dann über Minority Report, yeah.
Hoffen wir es mal.
Freue ich mich schon drauf. Doch, ganz bestimmt. Okay.
Bis dann.
Ja, dann vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Tschüss. Tschüss.
Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast@rewrite-podcast.de, Twitter oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm StudioLink Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de/mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podyssey reinhören. Podyssey veröffentlicht alle 2 Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss! Thank you.